Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und
Eike Schäfer
und wir laden einmal im Monat einen Gast aus Kirche und Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch Gesellschaft widerhallen. Das neue Jahr ist da, jetzt schon gut einen Monat, wenn Sie das hören, fast schon zwei, und ich hoffe, Sie sind gut gerutscht und frohes neues Jahr von uns auch an dieser Stelle. Und das neue Jahr bringt immer ein Thema mit, das es unweigerlich an jeden Jahresanfang schafft, nämlich die Vorausschau. Wie wird es wohl werden, das Jahr, was vor uns liegt? Das fragen auch wir uns im Blick auf die Kirche, in der wir leben und arbeiten, denn die zurückliegenden Jahre waren ja wirklich aus vielerlei Gründen nicht einfach. Auch bei uns wird die Zukunft deswegen heute Thema sein, allerdings mit einem kleinen Kniff. Denn bevor wir in unsere kirchliche Zukunft schauen, werfen wir erst einmal einen Blick zurück in die lange, lange Geschichte, die uns als Kirche schlussendlich hierher geführt hat. Und wir tun das wie immer nicht alleine, sondern mit einer wahren Koryphäe auf diesem Gebiet, Dr. Detlef Klar, Doktor der Kirchengeschichte und Landessuperintendent von Ostfriesland Ems in der Hannoverschen Landeskirche. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Vielleicht müssen wir mal ganz kurz was dazu sagen, wo wir hier sind. Also die letzten Folgen haben wir online aufgenommen, ganz viel.
Und haben Homeoffice, könnte man sagen.
Genau, und haben unsere Gäste, und waren vor allen Dingen Männer, nur online gesehen. Und das haben wir mit ihnen auch, man müsste sagen, probiert. Und dann hat uns die Technik so ein bisschen zwischendurch verlassen und es ging nicht, und dann bekamen wir eine Einladung von Ihnen, Sie besuchen zu kommen. Und so haben wir etwas, was wir zum Anfang unseres Podcasts ganz viel gemacht haben, sind wir wieder auf Reisen gegangen, worüber wir uns beide, also ich zumindest, mich sehr freue und total Lust drauf hatte, und sind in meine Heimat, auch wenn Emden nicht direkt meine Heimat ist, Sie besuchen gefahren und sitzen jetzt hier in Emden.
Ja, sehr schön, bei mir im Büro des Regionalbischofs in Emden. Und es ist ganz toll, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, weil es natürlich schöner ist, Menschen direkt zu begegnen als nur online, was wir ja in letzter Zeit ganz viel gehabt haben.
Für alle die, die die Vorankündigung mit Ihnen nicht gehört haben, würde ich gerne noch einmal auf Sie als Person schauen, bevor wir in die Geschichte eintauchen. Wo möchten Sie mit Ihrer biografischen Vorstellung beginnen?
Ja, dann fängt man ja doch an. Bei Biografie guckt man immer in die Geschichte. Es ist zwar die eigene Geschichte, aber es ist immer ein Zurückschauen. Also für mich, wenn man das mal kurz zusammenfassen soll, was mein Lebenslauf sozusagen anbelangt, dann wäre für mich wichtig zu sagen, wo ich geboren bin. Ich meine, das machen die Leute immer gern. In Bergen bei Celle. Oder wir würden auch sagen können Bergen-Belsen. Dann ist es die dunkle Seite der Geschichte, die da auch mit zusammenhängt, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin und von wo aus ich dann in Celle zunächst eine Lehre als Postbeamter gemacht habe und die absolviert habe, bis ich dann ins Theologiestudium gegangen bin. In Celle und in Hermannsburg habe ich studiert, und das war für mich ein ganz wunderbarer Wechsel von dem einen Beruf in den anderen, in die Theologie dann zu gehen. Ich hatte vorher viel mit Kirche zu tun, Konfirmandenunterricht war gut, und dann habe ich auch weitergemacht in der Kirche mit Jugendarbeit, Kindergottesdienst. So hat mich das in die Theologie geführt. Und dann gab es verschiedene Stationen nach dem Studium, zunächst eine Gemeindefahrstelle in Uelzen und von da aus dann an eine kirchliche Hochschule ins Bayerische, genauer gesagt ins Frankenland, nach Neuendettelsau an die Augustaner Hochschule, wo ich mich dann intensiv mit Kirchengeschichte befassen konnte als Assistent für Dogmen und Kirchengeschichte an dieser sehr schönen Hochschule. Und dann mit jungen Leuten zu arbeiten und Theologie zu betreiben. Und danach wieder, nach 7 Jahren, bin ich dann zurück in die Hannoversche Landeskirche, aus der ich ja gekommen war, und habe dann wieder eine Fahrstelle übernommen bei Hannover, bin Superintendent geworden in Burgdorf, das ist auch in der Nähe von Hannover, und bin nunmehr schon seit 14 Jahren Regionalbischof im schönen Ostfriesland, und das Emsland und die Grafschaft Bentheim gehören auch dazu.
Kurze Erklärung für Simon, den ich vorhin mit dem Auto aus Rheine geholt habe. Simon, das ist das Gebiet, durch das wir jetzt gerade
gefahren sind.
Und trotz, ich würde sagen, sehr zügiger Fahrtweise, trotzdem über 1,5 Stunden gebraucht haben. Mhm. Also es ist quasi die gesamte Nordwestseite von Niedersachsen, die da in ihr Zuständigkeitsgebiet fällt.
Das ist richtig. Und das mit der Zeitangabe von 1,5 Stunden Fahrzeit, das brauche ich immer, wenn ich in den südlichsten Zipfel meines Sprengels fahren möchte, brauche ich diese Zeit. Und da haben Sie da mal alles schön abfahren können.
Haben wir alles abfahren. Wir konnten auch sehr weit gucken. Ja, immerhin ist es wenig bergig. Das ist vorteilhaft.
Das liebe ich an dieser Region, dass man weit gucken kann. Das bedeutet Weitsicht.
Richtig, genau.
Jetzt kommen Sie, jetzt haben Sie gerade so drei Schwerpunktgebiete beschrieben, aus denen Sie kommen. Aus der Nähe von Celle, quasi Südostniedersachsen. Dann waren Sie in Franken. Dann waren Sie wieder irgendwie im südlichen Niedersachsen, bei Hannover. Mhm. Und jetzt in Ostfriesland. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was haben Sie mitgenommen aus den Zeiten, die Sie dort waren? Also nicht nur fachlich, sondern Eigenarten, Sichtweisen, Lebensstile.
Es gibt ja was Verbindendes an all diesen Stationen, die ich eben so schnell aufgezählt habe. Und das ist das, dass ich seit 36 Jahren Pastor bin. Das heißt, ich bin überall, wo ich gewesen bin, auch Pastor gewesen. Und das zuallererst, das war der Traum, diesen Beruf zu erlangen, als ich mit dem Studium angefangen habe. Und das habe ich ja auch an allen Stationen machen können, auf unterschiedliche Weise. Als Pastor in der Gemeinde dann und natürlich dann auch an der Hochschule, es geht immer um den Glauben. Also um das Vermitteln dessen, was man selbst glaubt, im Blick auf Gott und Jesus Christus und wie man das Menschen weitersagen kann, in unterschiedlichen Aufträgen natürlich und ganz intensiv in den Gemeinden, in den Gottesdiensten oder in der Kirchenleitung, als ich Superintendent war, in der Verantwortung für einen Kirchenkreis oder jetzt als Regionalbischof natürlich mit einem größeren Auftrag für viele Gemeinden. Das macht die Sache dann nochmal spannend und interessant. Aber es geht immer letztlich um den einen Kern, nämlich um den Glauben. Wie gestalten wir heute in dieser Welt unter den Umständen, die nun mal da sind, unseren Glauben? Wie studieren wir diesen Glauben? Wie lernen wir ihn? Wie, also wenn ich an Konfirmanden denke und andere Arbeitsfelder. Aber es ist das Zentrum des Glaubens, den es zu vermitteln gilt.
Dann würde ich einmal einen Bogen zu unserem Thema schlagen, weil darum geht es ja schon ein wenig. Ich habe es gerade eben in der Einleitung schon gesagt. Es geht um eine Vorausschau in das, was vielleicht in diesem Jahr und noch die nächsten Jahre, die da kommt, mit unserer Kirche passiert und wie wir sie gestalten können. Aber mit dem Kniff, dass wir erst einmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Nicht von ungefähr, ich habe es schon gesagt, Doktor der Kirchengeschichte, der studierten Hörerschaft, mit Sicherheit bekannt als gemeinsam mit Herrn Sommer Verfasser des kirchengeschichtlichen Repetitoriums, das uns, ich glaube, gefühlt alle durch das erste Examen gebracht hat. An dieser Stelle einen Blumenstrauß für Sie. Was sind die Momente aus unserer Geschichte, die für Sie begeisternd sind? Oder wo sehen Sie eine wesentliche Zäsur in der Geschichte der Kirche, die nach Ihrer Meinung maßgeblich dafür sind, an welchem Punkt wir als Kirche heute stehen?
Das ist ja immer ganz wichtig, im Blick auf Geschichte zu gucken, wo sind so Kernpunkte, wo sind Weichen gestellt worden. Und das wird sicherlich, wenn Leute auf die Geschichte einer Kirche oder auch eines eigenen Lebens schauen, deswegen verbindet sich Ihre Frage ja sehr gut auch mit der Biografie, wird es immer bestimmte Kernpunkte geben, wo man sagt, oh, da ist was Besonderes geschehen, was dann Relevanz hat. Vielleicht darf ich vorweg sagen, für mich ist Kirchengeschichte in allererster Linie Biografiengeschichte. Es hat mit Menschen zu tun. Dass Menschen ihren Glauben ja gelebt haben in dieser Welt unter unterschiedlichen Zeitbedingungen. Und dann, wenn man in die Geschichte schaut, kann man wohl wahrnehmen, wie unterschiedlich das sein kann. Deswegen erschreckt mich auch nicht, wenn sich die Zeit ändert, wenn Dinge und Verhältnisse anders werden, weil die Kirchengeschichte reich ist, davon zu erzählen, wie man unter neuen Bedingungen plötzlich neu Kirche gestaltet, über den Glauben spricht und diesen Glauben vertritt. Da gibt's natürlich, wenn ich zurückschaue, viele Punkte, wo ich sage, da sind bestimmte Weichen gestellt worden. Die sogenannte konstantinische Wende war ein Punkt, wo das Christentum zur Staatsreligion erklärt worden ist. Das hat mit Macht zu tun gehabt, das hat mit Einfluss zu tun gehabt, mit Ausbreitungsmöglichkeiten. Und es hat natürlich einzelne Persönlichkeiten gegeben, wo ich sagen würde, wenn man die anschaut, merkt man, oh, bei denen kann man lernen, was es heißt, den Glauben zu gestalten oder von dem Glauben zu reden und das in das Leben hineinzutragen. Da würde ich immer als allererstes auch so einen Mann wie Augustinus nennen, bei dem ich echt viel gelernt habe, der ja ein ganz anderes Leben zunächst gelebt hat und dann ein Lehrer der Kirche geworden ist, der Lehrer der lateinischen Kirche mit einer Ausstrahlung seines Werkes, das bis heute geht, wenn man sich damit befasst natürlich, der wunderbare Formulierung gefunden hat und der seine Kirche in seiner Zeit ja vorangebracht hat mit seinem Denken und auch aufgenommen hat, was in seiner Zeit wichtig war, Strömungen, die es gab, kirchengeschichtlicher Art, philosophischer Art, und der sich in Auseinandersetzung gebracht hat mit der Zeitgeschichte, die ihn umgab, und dann versucht hat, seinen Glauben neu zu formulieren. Und eine zweite Person, an der würde ich nie vorbeikommen, da können Sie mich im Schlaf wecken, da fällt mir das wieder ein, das ist natürlich Martin Luther und die Reformationszeit. Wobei es gar nicht nur Luther alleine ist, sondern viele andere um ihn herum, in dieser Zeit, wo es einfach dran war, Kirche neu zu denken, etwas in Frage zu stellen, was alt hergebracht war, und neu zu überlegen, wie kann man heute vom Glauben reden? Was ist wichtig für die Menschen? Wie werden ihre Ängste, ihre Nöte aufgenommen? Wie kann ich von Gott reden? Und zwar so, dass andere es verstehen. So ist ja dann auch seine Bibelübersetzung zustande gekommen, damit alle in ihrer Sprache die Bibel lesen können und auch verstehen können. Ja, am besten, das wäre Luthers Wunsch gewesen, auch selbst auslegen zu können. Da wäre so eine Zäsur, die ich unbedingt dazu rechnen würde. Wissen Sie auch noch, warum? Weil kein anderer als Luther, für mich jedenfalls in der Kirchengeschichte, so viel Veränderung erlebt und auch mitgestaltet hat. Sie haben alle Veränderungen durchgemacht, aber bei ihm war es wirklich gravierend, die neue Kirche zu denken, vorher katholisch zu sein, dann protestantisch zu wirken, unverheiratet zu sein, dann verheiratet zu sein, lateinisch zu sprechen und dann aber in Deutsch die Lehre und die Predigt an die Menschen zu bringen, Lieder zu dichten, vorher lateinische Gesänge, dann deutsche Gesänge und, da kann ich ganz viel aufsehen, vorher unverheiratet, dann verheiratet und noch vieles mehr.
Ich stelle mal, weil wir gerade an der Stelle sind, stelle ich mal eine Frage, die mal eine Konfirmandin mir gestellt hat und die mich einerseits verblüfft hat, weil sie erst immer eine von den Stillen war und andererseits eine von den Fragen war, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Und zwar, wenn Martin Luther heute leben würde, was würde er zu seiner evangelischen Kirche sagen?
Ihre Konfirmandin hat diese Frage gestellt.
Wir hatten gerade die Thesen und so ein bisschen Toll. Den Hintergrund von Luther gemacht, also so Stotternheim, das Gewittererlebnis. Und ich habe versucht zu erklären, dass er ja ein sehr ängstlicher Mensch war, der sehr viel nach Sicherheit gesucht hat. Und das ist irgendwie bei denen hängen geblieben. Mhm. Und sie fragte, ob denn die Kirche das geschafft hat, Zuversicht auszustrahlen und ob der strafende Gott wirklich weg ist. Oder ob Luther sagen würde, nee, ihr müsst noch ganz andere Sachen machen.
Der strafende Gott ist weg, das würde Luther allemal sagen und immer wieder betonen, und zwar an seiner eigenen Biografie schwerst durchlebt, bis genau. zu diesem Punkt hinzukommen, dass er den Himmel offen sieht, wie er es mal formuliert hat, und dass er sah das Paradies und Gottes Barmherzigkeit und Liebe im Vordergrund steht. Und was ich glaube, was er auch sagen würde, ist, dass wir keine Angst vor Veränderung haben sollten, also dass wir in einer Kirche sind, die aber Veränderung braucht, also dass eine Kirche sich immer verändern muss, also dass man offen sein muss für Neues, und die Herausforderungen der Zeit würde er sicherlich so manches auch anprangern und dann fragen, ob wir, die wir handeln in dieser Kirche und in dieser Kirche unser Leben verbringen, ob wir wirklich auf dem Grunde dessen sind, was diese Kirche bildet. Das war für ihn ja ganz eindeutig, nämlich Gottes Wort und Jesus Christus und die Gnade, die davon ausgeht für jeden Menschen. Und das immer als Maßstab zu nehmen für die Punkte, die heute die wichtigen Fragen sind. Aber mit Verlaub, das tun die Kirchen auch. Also zumindest würde ich das mal für die lutherischen Kirchen in Anspruch nehmen, dies in Auseinandersetzung zu bringen. Sagen, was sind die Herausforderungen heute und wie sind sie im Spiegel des Evangeliums ja aufzunehmen? Leider gibt es natürlich auch immer Punkte, die ganz schwierig aufzunehmen sind und wo man nicht schnell Antworten findet.
Ich weiß nicht, ob ich das in Ihrer Frage oder in Ihrer Antwort zu Luther, ob ich das genauso sehe. Ich weiß nicht, ob die Toleranz, die heute mehr geboten ist als je zuvor, um ein gelingendes Miteinander zu gestalten, ob Luther die mitbringen würde.
Nein, das glaube ich nicht. Ich habe das eher vom Kern seiner Gedanken her gesehen. Man darf ja auch nicht, das ist ja auch so sehr spekulativ, was würde er tun, wenn. Seine Er bringt natürlich auch das, das mit, was er in seiner Zeit gedacht hat. Wir können nicht seine Zeit und das, was er in seiner Zeit gedacht hat, auf heute 1:1 übertragen. Deswegen habe ich gleich die Kernpunkte genannt, also den Kern seiner Theologie. Ich glaube, dass man auch falsch denken würde, dass jemand, der in seiner Zeit zum Beispiel die Judenfrage oder die Auseinandersetzung mit den Türken und seine Hassreden darauf, kann man nicht in die heutige Zeit bringen. Das wollte ja auch niemand, um Gottes Willen. Davon müsste man sich distanzieren. Und das hieße ja, wir nehmen jemanden aus seiner Zeit heraus und setzen sie in die neue Zeit. Aber ich glaube, man kann aus der Kirchengeschichte lernen, dass man Quintessenzen, also Erkenntnisse des Glaubens oder wie man Kirche gestaltet oder wie man in einer Welt seinen Glauben und sein Leben überhaupt gestalten kann, dass man das sehr wohl ableiten kann. Sonst würden wir aus der Geschichte gar nichts lernen können und auf heute übertragen kann und sagen kann, was würde man denn heute machen? Wo liegen denn heute die Herausforderungen, die man anpacken muss? Und zwar wieder auf dem Grunde des Evangeliums, in Gottes Wort zu gucken, danach Antworten zu suchen, mutig zu sein, seinen Glauben zu bekennen. Ich bitte Sie, stellen Sie sich mal vor Kaiser und Reichstag hin und sagen, hier stehe ich kann nicht anders, ich bekenne das so wie und wissen darum, die wollen mich wahrscheinlich dafür umbringen. Dann möchte ich mal sehen, wer heute so mutig ist und sich hinstellt und sagt, aber dafür trete ich ein und das sage ich, diese Leute suche ich. Und das kann man nicht, weil man besonders mutig und stark ist, sondern das kann man, wenn man im Glauben gegründet ist. Und das war Luther, das habe ich gemeint. Seine Engstirnigkeiten, die er natürlich hatte, die will ich nicht entschuldigen, aber die sind natürlich für heute völlig unbrauchbar.
Wenn Sie, und das klingt jetzt sehr konstruiert und so weiter, zielt aber darauf ab, Sie aus den Antworten ausschließlich vor Ihrer Professionalität herauszulocken quasi, mit wem würden Sie gerne mal, so wie wir es heute Nachmittag gemacht haben, eine Teerunde machen, wenn Sie eine Teerunde veranstalten könnten, quasi mit Menschen aus der Geschichte. Aus der Geschichte. Wen würden Sie zu Ihrer Teerunde einladen?
Oh, da gibt es eine schöne kleine Geschichte von Adorno. Der hat in Minima Moralia mal gefragt, also Goethe in seinem Faust, möchten Sie mit dem Mephisto eine Abendzeit verbringen oder mit Faust? Und da war ich mir immer ganz sicher, dass Mephisto interessanter ist.
Auf jeden Fall.
Und der auch mehr zu bieten hätte, sowohl im Gespräch, dann auch als Möglichkeit, während Faust wahrscheinlich referieren würde und furchtbar langweilig wäre. Ja. Ähnlich würde ich es fassen. Also es gibt Menschen in der Geschichte, ich würde wahnsinnig gerne mal, also wissen Sie, wen ich einladen würde? Mozart, unbedingt. Da wäre richtig Leben in der Bude. Erstens schöne Musik und zweitens hat er gerne gefeiert und das wäre bestimmt fröhlich. Und dann würde ich aber auch wahnsinnig gerne, weil ich ihn einfach sehr schätze, Johann Sebastian Bach dazu bitten und die beiden aufeinander lassen. Und dann wird es richtig bunt. Und bei den Theologen, Sie haben es, glaube ich, schon rausgehört, ist auch ehrlich geantwortet, Luther würde ich schon gern bei Tisch haben. Der hat auch gern gegessen.
Das stimmt.
Der hat auch gern getrunken und dann, weil das wird ein richtiges Mahl und dann kann man reden, seine berühmten Tischreden, die sind ja wunderbar, das sind ja Blüten. Da kann man dann sagen, Mensch, was sagst du denn dazu und hierzu? Und nicht bei Tische schweigen und sich langweilig angucken, sondern das könnte interessant werden. Das wären für mich ganz wichtige Gestalten. Und dann vielleicht noch so eine Teresa von Avila, um noch ein paar Frauen auch dazu zu holen.
Das wäre jetzt nicht meine Frage gewesen. Welche Frauen würden
Ja,
Sie
unbedingt.
Wie würden sich Teresa von Avila mit Luther?
Das weiß ich auch nicht. Das wäre ja das Interessante. Das wäre ja das Spannende.
Eine ganz krasse Vertreterin der Gegenreformation.
Aber in einem Punkt wären Sie sich einig, Teresa von Avila und auch Luther. Teresa hat es ja so formuliert, Deus basta, also Gott ist genug. Mhm. Und da würde Luther sagen, genau.
Das
her mit dem Fleisch und her mit dem Brot. Und dann wäre das Gespräch wunderbar. Also das, glaube ich, wäre eine bunte Reihe. Sind Sie enttäuscht über die ich einladen würde?
Nein, ich bin nicht enttäuscht über die Sie eingeladen haben, überhaupt nicht. Mein Gefühl, also wenn ich Sie richtig verstanden ist es ja so ein bisschen auch Gegensätze zu erleben in dem Moment quasi. Also so eine Teerunde könnte man in dem Moment ja so gestalten, ich lade mir die Leute ein, zu denen ich noch Fragen habe oder zu denen ich aufblicke quasi oder, wie Sie jetzt gemacht haben, die bestimmte Punkte einen, sei es die Liebe zur Musik oder ein bestimmter Musikstil oder musikalische Kniffe, die sich wiederfinden oder theologische Fundamente, die sich einigen, aber die auch in bestimmten Dingen polarisierend sind und nicht übereinstimmen und die da sich auch nicht zusammensetzen. Also die,
nicht von vornherein Harmonie.
Genau, und die auch nicht das gleiche Produkt vertreten quasi. Und dann und daraus quasi, aus das, was sich daraus, aus der miteinander ringen und reiben, was sich daraus zu sagen, das ist das Geschenk, was ich aus so einer Runde hätte.
Ja. Das Dialog finde ich spannend. Auseinandersetzung auch. Und doch, wenn Sie genau hingucken, bei denen, die ich einladen würde, sind es Menschen, mit denen könnte man über Gott reden.
Ja, genau.
Auf ganz unterschiedliche Weise. Also Mozart würde sicherlich ganz anders reden als Luther. Bach, der Fromme, würde wieder anders reden als Teresa von Avila. Die hätten alle ihre eigene Zugangsweise und das fände ich spannend. Im Übrigen hätte ich die auch eingeladen. Die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen. Es sind aber alles Menschen, die ich schnell genannt habe, denen ich Danke sagen würde für bestimmte Dinge. Bach hat mich so oft getröstet und Mozart hat mich so oft erleichtert und befreit und das war einfach toll. Und Teresa von Avila hat mich ins Gebet geführt und bei Luther habe ich gelernt, was Gnade ist und dafür einfach mal Danke zu sagen, das wäre bei so einer Tierrunde doch auch ganz schön.
Und welche Frage würden Sie gerne mal beantworten lassen von so einer Runde?
Naja, wenn Sie heute kämen, könnte ich fragen, wie geht's euch denn? Was ist inzwischen gewesen? Und was ist mit unserer Hoffnung? Gibt's da was zu berichten?
Gibt's da was zu berichten?
Und die berühmteste Antwort ist ja die, dass ein Mönch gesagt hat, wenn ich sterbe oder du stirbst zuerst, einer, wer von uns zuerst geht, kommt zurück und sagt dem anderen, wie es ist. Und da warten die dann, der eine stirbt ja. Und dann kommt er im Traum und sagt zu ihm, du, ich bin da. Ja, wie ist es denn jetzt im Himmel? Und da sagt er ja als Antwort, totalita alita. Ganz anders. Und mehr Antworten gibt er nicht. Und vielleicht würden die ein paar mehr Antworten geben, aber am Ende blieb es wahrscheinlich in ähnlicher Weise. Ist geheimnisvoll.
Ich mache uns noch mal einmal nach unseren ganzen Klammern den Weg zurück zum Thema. Wir haben jetzt sehr viele Blicke in die Vergangenheit geworfen und haben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was Sie über die Kirche mit ihrer reichhaltigen Geschichte und ihren vielen Biografien denken. Die spannende Frage, und das ist ja eigentlich das Thema der heutigen Folge, ist der Blick in die Zukunft. Wohin gehen wir? Was erwartet uns eigentlich in der Kirche von morgen? Und die erste Frage, die wir schon so ein bisschen in der Teaser-Folge besprochen haben, ist, müssen wir uns Sorgen machen um unsere Kirche?
Also wenn man sich Sorgen macht, ist das nicht das Schlechteste, weil man dann ja auch bereit ist, etwas dafür zu tun, Dinge zu verändern oder Weichen zu stellen, wie wir es vorhin genannt haben. Manchmal denke ich, ja, wir müssen uns Sorgen machen. Dann man macht sich ja wirklich nur Dinge, also um Dinge Sorgen, die man mag, die man liebt, die einem am Herzen liegen. Was einen nicht interessiert, was man nicht mag, da braucht man sich keine Sorgen machen, lass doch laufen und fahren, wie es will. Wer sich also Sorgen macht um die Kirche, zeigt auch, dass er sie liebt und dass er will, dass sie besteht. Und mein Satz dazu wäre immer auch, also wenn man will, dass die Kirche so bleibt, wie sie ist, dann muss man sich Sorgen machen. Sie kann nicht so bleiben und sie soll auch nicht so bleiben. Und das wäre dann der Grundsatz, den ich vorhin schon angesprochen habe von Martin Luther, dass Kirche sich immer zu verändern hat. Und immer gucken muss, was ist heute richtig, was kann heute geschehen, welche Möglichkeiten haben wir. Und das bedeutet auch für Kirche, und da sind wir ja bei der Zukunft der Kirche, wenn es weniger Mitglieder gibt, wenn es weniger Mittel gibt, wie ist dann Kirche heute sinnvoll zu gestalten? Und jetzt frage ich dann auch zugleich, worum oder wozu ist Kirche da? Also was soll sie denn eigentlich? Und da würde ich wieder mit dem Blick in die Geschichte sagen, das Evangelium zu verkünden. Das ist unser Hauptauftrag, Gottes Wort leuchten lassen, unter die Menschen bringen. Und dann ist in der Tat die Frage, wie kann das heute geschehen und wie kann das in Zukunft geschehen?
Sie haben mir diese Frage schon einmal in unserem Vorankündigung vor 2 Wochen ja schon mal beantwortet. Und ich musste an Sie denken, letzte Woche Dienstag. Wir hatten letzte Woche Dienstag wieder Konfirmandenunterricht und gehen zum Schluss immer in unsere Kirche und bilden um den Abendmahlstisch einen großen Kreis und machen dann mit einem kurzen Psalm und irgendwie ein Gebet und so einen gemeinsamen Abschluss. Und ich bin vorgegangen, um die Kerzen anzuzünden und bin in unserer Sakristei und da steht eine ganz alte Truhe. Und in dieser Truhe gibt es auch verschiedene Ebenen und da lagern die Zettel mit dem Psalm drauf für die Konfirmanden, die ich und nehme den und dachte, was liegt denn da für ein vergilbter Zettel? Der guckte so ganz hinten aus der letzten Ecke und dann greife ich da hin und greife einen ganzen Packen wie so Flyer. Und dann gucke ich da drauf, sind gar keine Flyer, es ist eine abgedruckte Rede von einem Theologen aus der Gemeinde, der dann irgendwann auch Superintendent und so weiter wurde, spielt auch nicht, 1956. Ganz vergilbt. das muss dieser Gemeinde mal wichtig gewesen sein, diese Rede, das waren bestimmt 25 Hefte, A8 Seiten, A5, mit die doppelseitig diese Rede da drauf abgedruckt. Und jetzt hat das irgendwie alles noch gedauert. Ich saß in der Kirche und fing mal an, da drin zu blättern. Und schon zu dem Zeitpunkt herrschte ein Ton von Schwarzmalerei über den Zerfall der Kirche, der Predigtkultur, der Kultur, wie Liturgie gepflegt wird.
In der Rede meinst du?
In der Rede. Ja. Und der quasi den inhaltlichen Tod der Kirche zu dem Zeitpunkt propagiert. Und ich glaube ihm, dass das für ihn seine Wahrheit war, ohne Frage. Und dachte dann, vom Ton her und von dem, was beim Lesen mitschwingt, sind das, man würde heute sagen, ähnliche Vibes, wie sie heute manchmal mitschwingen. Und jetzt, und da habe ich an sie gedacht, wo ich so dachte, der Mensch, der schreibt da rein, wir müssen uns Sorgen machen um unsere Kirche. Der Verfall ist im Begriff oder so. Und jetzt stehen wir hier und es ist doch vor allen Dingen an vielen Punkten erstmal gut,
sich Sorgen zu machen.
Ja, aber auch das, was es ist.
Ach so, meinen Sie das, wie wir heute Kirche sehen?
Genau, also sicherlich ist nicht alles perfekt, so. Darum geht es ja gar nicht, aber dennoch, so wie wo wir heute sind, obwohl quasi vor 70 Jahren fast, diese Schwarzmalerei, ist es
doch anders gut. Oder anders gekommen,
ja. Es kamen die fetten Jahre erst noch, also 56, da kam noch einiges an Kiel, da haben wir noch jede Menge Gemeindehäuser gebaut und Kirchen gebaut und erst so nach der Wiedervereinigung ging das langsam.
Wir wissen ja nicht, ist ja, aber da sehen Sie mal, wie toll das ist, alte Sachen zu finden. Das ist genau das, was man in der Kirchengeschichte nämlich gerne macht. Wir nennen das Quellen.
Ja.
Und dann mal zu gucken und zu sagen, da haben wir eine super Quelle. Warum hatten der die Kirche damals so schwarz gemalt? Es waren ja noch die Nachkriegsjahre im weiteren Sinne, wo noch viel Aufbau war, aber auch manches neu zu gestalten war, ganz richtig. Und Sie sagen zu Recht, manches davon ist ja Gott sei Dank anders gekommen, wenngleich wir auch durchaus dunkle Kapitel haben, die augenblicklich beschäftigt, die Kirche beschäftigen, die nicht einfach sind. Ich hatte nur einen Schreck gekriegt, als Sie sagten, ja, der zeichnet ein düsteres Bild und Sie haben dabei an mich gedacht, während ich ja sage, nein, die Kirche nicht düster zeichnen und gerade auch davon Luther lernen, denn der hat zunächst in seiner Zeit von Kirche immer erstmal gut gesprochen. Also die Kirche als den Schatz, den wir haben, der uns vermittelt, ja, woher hätte ich denn meinen Glauben, so könnte Luther fragen, wenn nicht die Kirche da wäre, die ihn mir vermittelt. Woher bekomme ich denn dieses Wissen um Jesus und um die Gnade und all die anderen Dinge, die für mein Leben wichtig sind, wenn es überhaupt keine Kirche gäbe? Also muss ich doch diesen Schatz und von dieser Kirche erstmal gut reden. Und auch in der Weise, wie kann ich sie verändern, dass das, was wichtig ist, was sie als Auftrag hat, noch besser geschehen kann. Das wäre die Ausgangslage und die würde ich auch anwenden. Und da kann man sehr wohl dazu kommen, auch anzuprangern und zu sagen, an der oder jener Stelle ist es nicht gut oder ist es unbedingt zu verändern, auch in unserer Zeit. Die Missbrauchsfrage beispielsweise, die gehört auf den Tisch, die absolut muss besprochen werden. Das ist ein dunkles Kapitel der Kirche. Da kann man nicht drum herum tun, da muss man das auch ansprechen. Aber deswegen ist nicht insgesamt die Kirche schlecht zu reden, sondern dann ist nach innen zu fragen, was ist der Kern, was ist die Aufgabe? Und dann ist genau immer dieser Punkt auch der, den wir auf die Missstände anlegen müssen. Warum ist das so gravierend? Weil das völlig dem entgegensteht, was der Kern der Kirche ist, nämlich das Evangelium zu verkünden und von der Gnade zu reden. Dann sieht man erst, wie dunkel diese Kapitel sind und warum man sie aufarbeiten muss und warum man daran muss und das verändern muss, damit Kirche heute eine andere ist, als sie vielleicht in der Geschichte gewesen ist.
Ich habe an Sie gedacht, um das nochmal
klarzustellen.
Klarzustellen, genau, weil das ja durchaus ist, wo auch ich als junger Mensch in der Kirche manchmal in so ein inneres Zittern verfalle. Wie geht es eigentlich weiter mit unserer Kirche? Was so läuft? Und da musste ich an Sie denken, Sorgen zu machen ist gut, aber wir müssen uns auch ein Stück weit keine Sorgen machen, weil dieses Sorgen machen gab es vielleicht einfach schon immer, dass man sich Sorgen gemacht hat. Und es hat vielleicht auch immer die Kirche weiter vorangebracht.
So habe ich Sie auch verstanden.
Und deshalb fand ich das eigentlich eine Beruhigung, das, was Sie gesagt haben. Wir müssen uns Sorgen machen. Wir dürfen da nicht blind werden auf irgendeinem Auge. Gerade wenn wir solche Missbrauchssachen, da müssen wir aus der Geschichte lernen, um das in Zukunft zu verhindern, also die katholischen Schwestern und Brüder anders, aber wir ja auch,
wir auch
da können wir uns nicht vordrücken und das wollen wir ja auch gar nicht. Und deshalb fand ich das auch, fand ich da erstmal viel Erleichternis drin.
Vielleicht darf ich nochmal sagen, ja, diese, weil Sie das nochmal differenzieren zwischen den Kirchen, aber ich glaube, dass die Frage gerade der, diese ganzen Missbrauchsfälle, egal jetzt mal in welcher Kirche, aufgearbeitet gehören in aller Klarheit und vor allen Dingen auch in dem Wissen, das arbeitet man nicht auf und dann ist gut, sondern man muss dauernd dieses Thema im Blick behalten. Das wird eine Lebensaufgabe für die Kirchen und auch für alle anderen Institutionen, überhaupt für alle Menschen, dass man sagt, das ist nicht dann abgetan, wenn man die Fälle aufgearbeitet hat, sondern es ist eine Daueraufgabe, der wir uns zu stellen haben, dass wir Sensibilität erwerben im Umgang mit Menschen, dass man genau weiß, worauf ist zu achten, wo sind Zeichen, die wir sehen müssen und die wir vorher so nicht gesehen haben. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist eine ganz große Kernaufgabe im Moment. Und dann sind wir aber an einem ganz dunklen Punkt. Warum ich immer sage, die Kirche sehen, wie sie ist und auch gucken, was ist zu verändern. Und dann mein Blick in die Kirchengeschichte hilft mir deshalb, weil die Kirche schon oft totgesagt worden ist. Also es hat ja schon Zeiten gegeben, wo man sagt, es wird ja, nicht mehr lange dauern, es ist alles aus. Und es sah auch manchmal so aus. Wenn Sie große, nehmen wir mal die großen Kriege damals im 30-jährigen Krieg, wo man so gerungen hat, wer hat hier Recht und welche Konfession siegt und der ganze Konfessionalismus und was da auf dem Weg gewesen ist. Dann im sogenannten Dritten Reich die Frage, auch dass Hitler und seine Leute ja auch wollten, dass man am besten die Kirche auch abschafft, das wäre sicherlich irgendwann gekommen. Das war höchst gefährlich, wenn man sich das mal klar macht. Oder im 19. Jahrhundert, wo Schleiermacher gesagt hat, die Theater sind voll und die Kirchen sind leer. So war es auch in der Realität. Also wir haben Zeiten durchgemacht, in denen es sehr unterschiedlich war um Kirche. Und was wir daraus lernen können, ist, dass ein Bild von Kirche, wie wir es heute haben, vor Jahrhunderten anders war. Und dann bin ich ganz sicher, was sollte mich veranlassen anzunehmen, dass in Hunderten von Jahren die Kirche immer noch so ist wie heute, das wäre ja schrecklich, sondern dass sie wieder ganz anders sich gestaltet. Und ich meine so ein bisschen zu spüren, zu wahrzunehmen, dass wir wieder an so einer Stelle sind, wo Umbrüche nötig sind, einfach aufgrund von Fakten. Mhm. Weniger Menschen in der Kirche, weniger Geldmittel, die zur Verfügung stehen, weniger Akzeptanz in der Gesellschaft. Es wird ein neues Bild von Kirche entstehen, wo auch noch einmal das Beteiligen von allen Menschen, die in der Kirche sind oder die sich für den Glauben interessieren oder die selbst sagen würden, sie glauben, sich engagieren und mit auf den Weg nehmen lassen, Kirche zu gestalten. Sicherlich ganz anders, als sie heute ist. Aber Gott baut seine Kirche. Er sitzt im Regiment. Es ist seine Kirche und er wird sie niemals fallen lassen. Er wird sagen, so wie ihr das macht, ist es gar nicht richtig und auch gar nicht gut. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt und es passt auch nicht mehr in diese Zeit. Merkt ihr das denn eigentlich gar nicht? Und dann wird er uns schon sagen, bitte, dann macht es mal so. Einfach, weil es dann so kommt und weil es dann für ihn oder für den Auftrag des Evangeliums richtig und gut ist. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Daran möchte ich auch mitarbeiten.
Noch einmal jetzt in das Thema der Vorausschau in diesem Jahr. Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, vor denen wir als evangelische Kirche Deutschlands, fassen wir es mal ganz grob, vielleicht in diesem Jahr und oder in dem Jahr, was darauf folgt, am meisten oder am deutlichsten stehen werden?
Ja, das sind auch gute Fragen, ganz wichtige. Ich würde das differenzieren. Ich würde einmal sagen, wir haben Großwetterlagen, die zu berücksichtigen sind. Und ich finde, dass das Thema Klima auch auf die Tagesordnung der Kirchen gehört. Die Schöpfung zu bewahren, das ist auch unser Auftrag, das haben wir immer gesagt. Und da gibt es viel zu tun. Und das ist wirklich dran, dieses Thema. Lässt sich nicht aufschieben. Das wissen alle. Das weiß man in der Politik und ist dabei, das zu verändern. Und das ist auch an uns, da gut mitzudenken und die Schöpfung lieb zu achten und zu sagen, was können wir tun? Auch als Kirchen, als Menschen in den Kirchen ganz unterschiedlicher Art. Und das andere ist die Frage auch von Toleranz im Umgang mit Menschen. Die Vielschichtigkeit der Formen des Glaubens in unserer Welt, die sich ja sehr verändert hat. Das Miteinander, auch die Frage der Akzeptanzen von Kirchen in der Gesellschaft sind große Herausforderungen. Und das ist die eine Sache. Und die andere ist, wo ich sagen würde, das Wesentliche auch als Frage zu stellen, wie kann man heute vom Glauben reden, so dass es verstanden wird? Also nicht, ja, wir sind Kirche und haben auch eine Meinung zu diesem oder jenem Thema, sondern wie bringe ich Menschen dazu, zu glauben, Gott zu vertrauen, Gnade in ihrem Leben so zu erfahren, dass sie sagen, ich habe es vom Glauben her erfahren. Ich weiß, dass Gott mich ansieht als jemand, der geliebt ist. Und das hat doch Auswirkungen für mein Leben. Wie kann ich das Menschen heute so vermitteln, dass sie es verstehen und dass sie daraus einen Gewinn für ihren Glauben haben? Das ist eine der Hauptaufgaben. Aber immer, das sage ich dann wieder in Klammern dazu, immer mit den Großwetterlagen und den Themen, die sowieso auch dran sind, die gehören da genau mit hinein. Die sind nicht auszuklammern, aber es ist wie ein verwobener Teppich, Entschuldigung, wo das miteinander geht. Die großen Fragen und die Lebensfragen gehören zusammen. Wir leben ja nun mal in dieser Welt und im Miteinander.
Ich würde ganz gerne einmal jetzt eine Zäsur in unserem Thema einlegen und etwas machen mit Ihnen ganz spontan, was wir ganz, ganz lange nicht mehr gemacht haben, aber eigentlich ein Podcast-Hit unter bei ganz vielen Podcasts ist. Und wir haben das eine Zeit gemacht, haben es jetzt lange nicht mehr gemacht, aber mit ihm möchte ich das nochmal machen und möchte mit Ihnen ein Spiel spielen. Ein Entweder-Oder-Spiel. Also ich gebe Ihnen gleich Begriffspaare und Sie entscheiden ganz schnell, ganz spontan aus dem Bauch hinaus, welches Sie nehmen. Also wenn ich Sie frage, Kaffee oder Tee, dann sagen Sie?
Tee.
Sehr gut. Sie dürfen dreimal weiter sagen, wenn Sie sich nicht festlegen können, nicht wollen. Simon zählt
mit. Ich zähle mit, ja, dreimal.
Genau.
Immer bei diesen Entscheidungen.
Schnell, genau, schnell, also dreimal dürfen, okay, Sie sagen, das ist so kompliziert, das ist weiter eine unlösbare Aufgabe dann.
Wer fragt, ob ich überhaupt mitspielen will?
Das haben wir jetzt einfach so angenommen.
Natürlich, ja. Das weiß ich doch.
Okay, los geht's. Orgel oder E-Gitarre?
Orgel.
Pastorin oder Pfarrerin?
Pastorin.
Rot oder weiß?
Rot.
Exklusivist oder Pluralist?
Pluralist.
Gliederungsstruktur oder Einheitsstruktur?
Gliederung.
Netflix oder ÖRR?
Netflix.
Facebook, Instagram oder Twitter?
Facebook. Meine Generation.
Frühstück oder Abendmahl?
Frühstück.
In 12 Semestern oder in 6 Semestern?
6 Semester.
Diskutieren oder keine Bühne geben?
Diskutieren.
Träumen oder Realist?
Träumen.
Fernsehen oder Buch?
Fernsehen.
Papier oder E-Paper?
Papier.
Trauung oder Segnung?
Trauung.
Klassische Kunst oder moderne Kunst?
Kunst.
Klassische Kunst oder moderne Kunst?
Moderne Kunst.
Sprüche oder Psalme?
Psalmen.
Theater oder Kino?
Theater.
Spenden oder selber helfen?
Ja. Selber helfen ist doch das Naheliegende.
Bünding oder Thiele?
Thiele.
Vollzogene Ökumene oder versöhnte Verschiedenheit?
Versöhnte Verschiedenheit finde ich gut.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Elberfelder oder Züricher?
Züricher.
Renovieren oder neu bauen?
Renovieren ist toll.
Kaufen oder mieten?
Mieten.
Auf 2 oder auf 4 Rädern?
4.
Nina oder Helge?
Nina.
Taz oder NZZ?
Taz.
Wandern oder Strand?
Wandern.
Bio oder einmal die Woche?
Bio.
Beethoven oder Mozart?
Das ist wirklich schwer. Mozart ist klar.
Ja. Bach oder Mozart?
Da wäre es schwierig, ja. Dann hätte ich Bach.
Bach oder Mozart?
Bach.
Luther oder Calvin?
Luther.
Calvin oder Zwingli?
Calvin.
Vielen Dank. Sie haben
das nicht einmal geschoben.
Weitergesagt.
Aber haben Sie vielleicht erstmal selber zu den Fragen, die wir Ihnen gestellt oder die Eike Ihnen gestellt hat, weil manche sind bewusst relativ offen und vielleicht haben Sie Fragen, zu was sich dahinter eigentlich verbirgt.
Nein, also man vermutet ja, dass manches ist ja wirklich auch schwierig zu beantworten bei manchen. Sie haben es ja gemerkt, denn so ein Dazwischen wäre schöner. Manchmal ist es so, bei den Bio, also Bio oder einmal die Woche ist schon schwierig. Also ich würde aber sagen, mehrmals die Woche Bio. Und deswegen habe ich dann doch gesagt Bio, weil eine gesunde Ernährung schon wichtig ist. Und das hat ja mit den Themen Umweltbewahrung auch zu tun. Der Landwirtschaftsminister ist ja gerade dabei, das neu zu konzipieren und zu gucken, was man da machen kann. Ich glaube, dass wir eine neue Lebensform brauchen. Die brauchen wir auch in der Frage Vierräder oder Zweiräder. Da habe ich auch gestutzt einen kleinen Moment. Aber ich fahre ja nun mal viel Auto. Ich fahre tausende Kilometer dienstlich jedes Jahr. Sonst kann ich ja die Gemeinden gar nicht besuchen. Das kann ich mit dem Fahrrad machen, so schick das aussehen würde.
Das wird schwierig.
Das sind so wirklich wichtige Fragen des Lebensstils, so würde ich es mal sagen. Und dann gab es ja Fragen der Kultur oder des Genusses. Die waren dann auch manchmal einfach zu entscheiden, ja, das oder dies, Mozart oder Bach. Dann Bach verdanke ich mehr, also habe ich den dann genannt.
Wie haben Sie die Frage, weil das ist ein ständiger Streit zwischen uns beiden, wie haben Sie die Frage Rot oder Weiß verstanden? Woran haben Sie gedacht?
Bei Rot habe ich an Liebe gedacht und Weiß ist Unschuld oder Ostern. Da habe ich echt nochmal gezögert. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben.
Wow.
Ich weiß nicht, was Sie so haben, aber Rot...
Ich glaube, wir haben die Frage eigentlich mal geschrieben als Rotwein oder Weißwein, aber immer wenn ich die Frage höre, denke ich an Mayo oder Ketchup auf die Pommes.
Da sehen Sie das bei dem Wein, hätte ich gesagt, oh Gott, ist mir egal, einfach her damit. Aber nein, das, ich habe da eher die Farben als Symbole, das liegt mir sehr am Herzen.
Sehr spannend.
Die Farben haben immer eine Bedeutung. Spannend. Und Rot ist ja, wer würde man assoziieren, Liebe, Herz. Und genau. Weiß ist für mich die Ostern, österliche Freudensfarbe, Unschuld, weiße Lilien und so weiter. Das sind beides sehr schöne Farben. Es war nicht einfach.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Weiß. Das sehen Sie.
Am Hemd.
Im Haus genau, und auch wie, ja wirklich. Ich finde Weiß wirklich, ist ja eigentlich, manche sagen, es sei keine Farbe. Sie enthält aber alle Farben. Finde ich wie, das ist sehr viel Licht drin. Und in der Bibel spielt Weiß ja eine große Rolle.
Das stimmt.
In weißen Kleidern. Ich finde das einfach eine Farbe, die hell ist, Licht ist und schön ist. Also.
Wenn ich da jetzt gerade dran denke, käme mir noch ein paar im Sinn. Apostolisch oder Nicäer?
Naja, apostolisch ist ursprünglicher und gefällt mir auch. Das hat mit
Konzilien. Das war aber nicht die Frage.
Ich habe die Frage wohl verstanden. Aber da wäre auch der Mittelweg. Naja, das nizänische Glaubensbekenntnis ist schon, das ist ja das, was wir auch heute haben und was ich. Also theologisch auszuloten, sich immer wieder lohnt. Und da sind ja viele Entwicklungen, auch da sind wir ja wieder voll in der Kirchengeschichte mit dieser Frage. Deswegen bin ich natürlich dann durchaus dafür.
Bei Gliederstruktur oder Einheitsstruktur haben Sie sich für die Gliederstruktur entschieden?
Ja, weil Einheit ist immer, schließt aus. Und eine Gliederung schafft Raum, doch möglich und vieles zuzulassen. Das war so mein Gedanke, jedenfalls bei der Schnelligkeit der Fragen und der Antworten.
Es zielt natürlich auf unsere landeskirchliche Struktur in Deutschland ab.
Da wäre ich für Gliedern in Einheit. Wir müssen aus? Wirklich, das sieht so aus, wir sind unterschiedlich und das habe ich auch an dieser anderen Stelle, wo Sie das auch gefragt haben mit der Unterschiedlichkeit, wir sind unterschiedliche Landeskirchen mit ganz unterschiedlichen Traditionen, aber wir müssen uns auch jetzt in dieser Zeit und zukünftig noch viel stärker fragen, sind Doppelstrukturen nötig? Brauchen wir alles jeweils in der Landeskirche noch einmal? Können wir nicht zusammenarbeiten? Kann man nicht Synergien schaffen? Mhm. Kann man nicht bis hin, ich kann sogar denken, eine kirchliche Verwaltung für alle. Mhm. Aber deswegen kann man trotzdem unterschiedliche Kirchen haben. Ist ja gar kein Problem. Wir leben das ja in unserer Landeskirche auch. Es gibt regionale Bischöfe, aber es ist eine Landeskirche. Weil wir wissen, in den Regionen ist es doch sehr unterschiedlich auch. Wenn ich das vergleiche mit den Kolleginnen und Kollegen, gleiche Probleme, selbstverständlich, das ist ganz klar. Aber ob das Mentalitäten sind, ob das die Lebensformen sind, ob das die Frage ist, wie wir hier vor Ort unser Leben gestalten müssen, durch die Landschaft geprägt und. Aber das kann man trotzdem doch so fragen, gliedern, also Vielheit und trotzdem an manchen Punkten die Einheit suchen und sagen, was kann der andere auch machen, sonst muss ich doch nicht alles machen. Da sind wir ja bei der EKD auch stark mit dabei gewesen, zu gucken bei den Leitsätzen, die man da entwickelt hat für die Zukunft der Kirche, dieses auch mit in den Blick zu nehmen. Wie kriegt man wie vermeidet man Doppelungen, wie kriegt man Zusammenarbeit besser hin, wie kann man sich auch als eine gemeinsame Kirche in der Welt verstehen, trotz allen Unterschieden und Eigenständigkeiten. Wer dann immer meint, man müsse alles aufgeben und dann abgeben und dann nur noch das eine, der denkt das falsch.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Die EKD hat 12 Leitsätze veröffentlicht für den Zukunftsprozess innerhalb der Kirche. Sind das 12 Baustellen?
Ja, kann man im weitesten Sinne so sagen. Es sind 12 Herausforderungen, 12 Baustellen, 12 Auffälligkeiten, wo wir unser Augenmerk besonders drauflegen sollten in dieser Zeit. Und zwar jede Kirche, also innerhalb der EKD, nimmt ja jetzt diese Leitsätze auch und sagt, in die ganzen Zukunftsprozesse, die ganz viele Kirchen im Moment ja angehen, ich glaube, alle sind dabei zu gucken, wie können wir in die Zukunft gehen und was ist notwendig an Veränderungen, wie muss das geschehen, wen müssen wir beteiligen, wer muss daran mitbeteiligen werden und so weiter. Und da sind diese 12 Leitsätze, was Sie schon sagen, Versuch, Leitplanken zu geben, zu sagen, das sind so Leitsätze, die müsstet ihr berücksichtigen. Guckt doch mal drauf. Und da sind wirklich auch für mich gute Sätze bei rausgekommen, die wirklich Herausforderungen unserer Zeit darstellen. Ich nenne mal 2, 3, wenn Sie mir erlauben. Die Frage der Digitalisierung und in unserer Gesellschaft und der Beteiligung von Kirche an diesem Punkt finde ich ganz wichtig. Wir haben es ja gerade jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig eine gute Vernetzung auch auf diesem Wege ist. Sie nehmen ja auch daran teil, auch mit dieser Sendung.
Genau.
Und das finde ich ganz großartig. Und das bleibt eine Herausforderung. Da gibt es noch ganz viel zu bedenken. Das sind die ethischen Fragen in diesem Segment, aber es sind auch die ganz praktischen Fragen. Wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Was machen wir da und wie bringen wir das voran? Wie wollen wir da unseren Glauben auch im Netz vertreten? Das war jetzt ganz spannend zum Beispiel. Die Frage in Corona, kann man auch digitales Abendmahl miteinander feiern?
Oh ja.
Ich habe das bejaht und wir haben auch eine gute Form dafür gefunden und das ja auch praktiziert hier und da. Und das sind so, ich will es gar nicht Experimente nennen, sondern ist aus der Zeit heraus plötzlich die Sehnsucht, wie können wir jetzt Abendmahl feiern und ist das nicht eine Möglichkeit, via Zoom oder via Internet verbunden zu sein und das dann zu tun? Geschieht. Das ist ein Leitsatz, also Digitalisierung. Ein anderer ist schon auch die Frage der Zusammenarbeit und zwar im ökumenischen Sinne der Kirchen. Also die Zukunft der Kirche ist ökumenisch oder sie hat keine. Das ist immer mein Satz. Wir müssen ökumenisch denken. Das heißt ja nur, weltvernetzt, mit allen vernetzt zu denken, wie können wir gemeinsam in dieser Welt von unserem Glauben reden und ihn bezeugen. Also das ist eine ganz große Herausforderung. Und die andere ist zum Beispiel auch die Zusammenarbeit der Kirchen innerhalb der EKD mit der großen Frage von Doppelstrukturen, von Leitungsämtern, von der Frage, wie verteilen wir die Mittel, wie gerecht kann das geschehen und so weiter. Da liegen ja doch viele Dinge, die man da berücksichtigen sollte, jetzt gerade bei den Fragen nach der Zukunft.
Dennoch gibt es auch Fragen, die nicht explizit aufgenommen, also Leitsätze, die Frage nach Schöpfungserhaltung zum Beispiel. Ist... Also könnte man zum einen sagen, die fehlt als Leitsatz, oder man sagt, die zieht sich durch alle durch ein Stück weit. Das Gleiche wäre der Punkt Diversität.
Ich finde das schön, dass Sie das so merken und die Leitsätze dann daraufhin auch mal abgefragt haben, kommt das eigentlich vor? Und das ist natürlich ein Selbstbescheiden. Also wenn man sagt 12 Leitsätze, man könnte auch 20 oder 25, dann wäre es ganz einfach, immer noch was anzufügen. Ich hoffe, dass die theologischen Grundlagen für alle so präsent sind, nämlich die Frage, ich möchte das nochmal ruhig sagen, Bewahrung der Schöpfung und die Frage nach der Gerechtigkeit, dass das in diesen Leitsätzen mitsteckt als Grundauftrag der Kirche. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt in einem anderen Zusammenhang, dass die Schöpfungsfrage ein Auftrag der Kirche ist zur Bewahrung der Schöpfung. Und sicherlich wäre wünschenswert, das will ich gerne zugeben, meinetwegen könnte es die 13. These, die das dann enthält. Aber dann kommen natürlich noch andere, die auch ihre Desiderate und Wünsche mit eintragen möchten. Warum nicht? Aber genau das kann ja geschehen, wenn man sagt, wir nehmen die Leitsätze für den Zukunftsprozess in unserer Kirche und Sie sind dann jemand, der sagt, hier fehlt mir aber die Schöpfung. Da kommt jemand und sagt, wieso, das ist doch da mit drin und so. Dann sagen Sie, nein, das reicht mir aber nicht, die Herausforderung ist größer. Dann würde das in eurem Zukunftsprozess ja bedeuten, dass das stärkere Berücksichtigung findet. Das ist genau der Wunsch auch dieser Leitsätze. Die sind ja nicht fertig oder statisch, die soll man auch weiterdenken.
Es ist aber ein sehr klassischer Blick auf die Dimensionen von Kirche.
So, die 12 Leitsätze.
So, also es ist Wir gucken also etwas, was mit dem sich die theologische Wissenschaft in verschiedener Weise schon seit Jahren ihre Schwerpunktgebiete ausgearbeitet hat. Also es gibt die Frömmigkeitsdebatten und Strukturen und Ansprache und so. Es gibt die Seelsorgegeschichten, es gibt die öffentliche Verantwortung, die Mission, die Ökumene, so jetzt neu die Digitalisierung quasi, aber Kirchenentwicklung ist schon lange so eine eigenes kirchliches, also innerhalb der, von innen geguckt jetzt in diesem Fall. Mhm. Dann unsere Gedanken zu, wer gehört eigentlich zu uns und wie können wir Leute zur Zugehörigkeit begeistern? Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um? Wie gestalten wir Leitung, Struktur und Landeskirche, also drei so, wir drehen uns sehr um uns quasi. Es ist ja kein Aufbrechen im Sinne von, wir schaffen neue Dimensionen.
In Kirche oder um Kirche.
Genau, also.
Ah, okay.
Also dieser Gedanke ist von mir selber nicht zu Ende gedacht. Das muss man auch dazu sagen. Aber es ist ja erstmal, wir gucken weiter aus, indem wir in unseren Strukturen bleiben.
Ich finde das legitim, so zu denken, ist auch so zu empfinden, wenn man aber über 20 Kirchen, 23 Landeskirchen zusammenbringt innerhalb einer EKD und guckt, was sind die Gemeinsamkeiten, wenn es um Zukunftsherausforderungen geht, dann ist es auch gut, von dem Ist-Stand auszugehen. Sie haben ja zu Recht gesagt, das sind Themenkomplexe, die sowieso schon auf den Tischen liegen, sich dann zu verabreden und zu sagen, das sind unsere Leitsätze, hier muss was geschehen. Und die sind ja dann auch nochmal differenziert, wir haben ja eben nur die Punkte so benannt, wenn man genauer hinguckt bei den Differenzierungen der Leitsätze, bleibt da auch, sind die Herausforderungen auch sichtbarer, so will ich es mal formulieren. Und es ist völlig offen, da weiterzugehen. Das kann man aber nur, wenn man jetzt diese, Sie müssen sich das ja auch klar machen, diese Leitsätze sind 2020 im November von der Synode verabschiedet worden. Das heißt von den Synodalen aller Landeskirchen, die da anwesend waren. Und das sind dann die verabredeten gemeinsamen Leitsätze für die Zukunftsgestaltung von Kirche. Dass man da mehr machen muss, kann, soll, völlig klar. Ist auch allen klar, die das verabschiedet haben. Aber sich darauf zu einigen, dass das so Kernleitsätze sind, das finde ich auch wieder ganz gut.
Also ich finde, das war von meiner Seite auch gar nicht als Vorwurf gemeint, weil...
Och, macht ja nichts.
Nee, wirklich nicht, weil es ist auch viel dafür spricht, das zu tun, weil wir in gewisser Weise auch Experten für unsere Struktur sind.
Ich glaube, dass wir bei diesen Punkten, ich gebe Ihnen völlig recht und finde es auch sympathisch, gar nicht, finde ich es gar nicht als Kritik, ganz ehrlich, ich habe ja an diesen Leitsätzen auch mitgedacht und so, das würde ich gut finden, wenn das wirklich geschieht, wenn Leute das aufnehmen, lesen, sagen, Mensch, was fehlt denn da noch? Das ist doch der beste Weg, das ist genau das, was wir wünschen, als Ansatzpunkt das zu nehmen und die Dinge, die jetzt, wie Sie richtig gesagt haben, ohnehin schon sehr deutlich auf dem Tisch liegen, auch anzugehen. Immerhin haben Sie bei Digitalität und Gesellschaft und diese Dinge gesagt, okay, da ist was neu dazugekommen, das sehen Sie schon so. Und ich finde an anderer Stelle auch die Frage, wie kann man besser zusammenarbeiten, nicht immer nur das eigene betonen, sondern diesen Blick über den Tellerrand in die anderen Landeskirchen zu nehmen und nach Gemeinsamkeit zu suchen, das finde ich schon gut. Oder eine klare Ansage, hier, es geht um Ökumene und das Miteinander und nicht da sich wieder drumherum lavieren, das ist völlig klar.
Ich würde einmal zum Ende kommen wollen. Wir reden schon eine ganz lange Zeit. Wir haben jetzt gerade die letzte Zeit vor allem über Grenzen, Probleme und Herausforderungen der Kirche gesprochen. So würde ich es ungerne stehen lassen, sondern die Abschlussfrage finde ich ganz nett, soll sein, worauf freuen Sie sich, wenn Sie in die Zukunft der Kirche blicken oder worauf hoffen und vertrauen Sie?
Also ich freue mich darauf, dass es Menschen geben wird, die das Evangelium lieb haben und sich auf den Weg machen, dies in der Welt zu verkünden. Und das ist Kirche. Luther hat ja mal gesagt, wo ist Kirche, wo das Evangelium und die Sakramente dargereicht werden. Wo beides da ist Kirche und mehr braucht es nicht. Die Gestalt, das ist die große Frage. Und darauf freue ich mich, dass ich mitbekomme, was wird neu entdeckt, welche Formen, welche Möglichkeiten, welche Menschen machen sich auf den Weg, lassen sich davon auch begeistern und begeistern dann auch andere. Also das ist etwas, worauf ich mich sehr freue. Hoffen, das ist eine andere Dimension. Hoffen kann ich auch ganz klar sagen, dass Gott seine Kirche liebt und dass er sie weiterliebt und dahin führen wird, wofür er sie gedacht hat, von Anfang an. Und dass wir, die wir jetzt hier sind, hier sitzen, reden oder morgen mitwirken in dieser Kirche oder in diesen Kirchen, wenn Sie EKD-weit denken, daran mittun dürfen, das finde ich, ist etwas Großartiges. Und das, dann ist meine Hoffnung, dass das nicht alles vergeblich war, sondern dass Gott es nimmt und mit einbaut wie einen kleinen Mosaikstein in ein großes Bild seiner Kirche, die er gemeint hat und die er vor Augen hat und die er liebt.